Über die Gaben des Geistes aber, Geschwister, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. So hat Paulus der Gemeinde, den Christen in Korinth, geschrieben. Er hat gesagt, darüber müsst ihr Bescheid wissen. Und das war vor einem Monat reichlich das Thema hier. Was sind das? Geistesgaben, Charismen, wer bekommt die? Wozu sind sie uns gegeben? Paulus macht dann noch Fortsetzung zu diesem Thema. Wir auch. Heute also ein zweiter Teil. Und Predigttext für diesen Sonntag ist der erste Brief an die Korinther, Kapitel 14, aus dem Kapitel 14. Jeder Christ bekommt von Gott besondere Fähigkeiten geschenkt, geistliche Gaben. Geschenke, das heißt, die sind nicht unser Verdienst, die haben wir uns nicht erarbeitet. Und trotzdem war in der Gemeinde in Korinth eine Diskussion entstanden. Welche Gaben sind denn nun die wichtigsten, die höchsten? Welche gehören ganz oben auf dem Siegertreppchen? Welche sind wichtiger als andere, zum Beispiel im Gottesdienst? Und dann hatten sie schon mal eine Vorauswahl getroffen und da waren reingekommen die Sprachenrede oder Zungenrede und die Prophetie. Schon eine arg reduzierte Hitliste geistlicher Gaben. Und jetzt also die Stichwahl, das Finale, welche dieser beiden soll nun im Gottesdienst den Vorzug kriegen? Die Zeit ist ja begrenzt, also was ist wichtiger? Das Sprachengebet, also das Beten in fremden Sprachen, die der Heilige Geist eingibt. Oder die prophetische Rede, wo jemand von Gott Durchblick bekommt und Menschen oder Gruppen zusagen kann auf den Kopf, das ist deine Situation und das will Gott von dir. In Korinth hatte sich folgende Linie durchgesetzt: je ungewöhnlicher, umso besser. Je übernatürlicher, umso besser. Je beeindruckender, umso besser. Und nach diesem Maßstab lag das Gebet in Sprachenform. Und nun fragen sie ihren Gemeindegründer als Schiedsrichter, Paulus. Und seine ausführliche Antwort ist der Predigttext. Nun könnte ich mir vorstellen, dass manche denken, naja, unsere Frage ist es ja nicht gerade. In unserem Gottesdienst kommen beide Gaben entweder gar nicht oder doch nur sehr ausnahmsweise vor. Und das stimmt. Andererseits, die Antwort des Paulus geht weit hinaus über diesen Spezialfall. Das gibt Auskunft, wie können wir gut umgehen mit unseren Charismen? An welchen Maßstäben orientieren wir uns da? Und Paulus geht in seiner Antwort an drei Grundsätzen entlang. Und die gelten weit über diese spezielle Frage in Korinth hinaus. Ich lese die Verse 1 bis 5. Jagt der Liebe nach, strebt aber auch nach den Geistesgaben, vor allem nach der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Keiner versteht ihn. Im Geist redet er geheimnisvolle Dinge. Wer aber prophetisch redet, redet zu Menschen. Er baut auf, ermutigt, spendet Trost. Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, baut die Gemeinde auf. Ich wünschte, ihr würdet alle in Zungen reden. Weit mehr aber, ihr würdet prophetisch reden. Der Prophet steht höher als der, der in Zungen redet. Es sei denn, dieser legt seine Reden aus. Dann baut auch er die Gemeinde auf. In diesen fünf Versen steckt der erste Grundsatz. Eine geistliche Gabe ist für den, der sie hat, ein persönlicher Gewinn. Das wird hier deutlich. An dem Beispiel, wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Und das gilt auf viele Gaben, trifft das zu. Die kann man auch für sich anwenden. Wer die Gabe der Musik hat, der kann sich selbst auch damit erfreuen. Wer die Gabe des Gebetes hat, der wird auch für seine Belange wirksam beten können. Wer die Gabe von Heilungen hat, der kann auch für sich selbst beten, wenn er krank ist. Paulus zum Beispiel hat das so gemacht. Und wer die Gabe des Handwerks hat, der wird die auch für sich gebrauchen und seine Dinge in Ordnung bringen können. Es ist also durchaus nichts dagegen einzuwenden, das, was Gott uns geschenkt hat als geistliche Gabe, das auch zu genießen, das auch für sich selbst einzusetzen. Und das, was Gott uns geschenkt hat, genießen, ist sogar ein Weg herauszufinden, welche geistlichen Gaben hat dir Gott geschenkt. Probier aus, was dir Freude macht. Und bei der Zungenrede, beim Beten in Sprachen, die der Geist Gottes eingibt, ist das auch so. Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Und es ist sicher eine große Verarmung unserer Glaubenserfahrung, unseres Lebens im Glauben, wenn wir nur das gelten lassen, was wir in Worten ausdrücken können. Sehr starke Gefühle drücken sich zuerst unartikuliert aus. Kann man jetzt beim Fußball beobachten. Ob Traurigkeit oder Freude, Angst, Staunen, Jubel, da kommen nicht zuerst wohlgesetzte Worte. Da versagt und zerbricht die Sprache. Da ist sie zu klein, da ist sie im Gefängnis. Und in der Zungenrede werden die Möglichkeiten der Sprache überschritten. Das kann sozusagen das Unbewusste entlüften. Das kann ans Licht bringen, was anders nicht ans Licht kommen kann. Das kann ein Ventil sein, Dinge auszudrücken, die mit bewusster Sprache nicht sagbar wären. Das kann etwas Befreiendes sein, etwas Heilendes bis in seelische Tiefenschichten hinein. So haben es viele erlebt, die diese Gabe haben. Die Sprachenrede ist eine Gnadengabe, ein Gottesgeschenk. Und Paulus gönnt sie allen. Er hat sie selber, sagt er, und er übt sie oft aus. Das heißt, gegen den Gebrauch für sich selbst ist, das ist nicht etwas schlecht, da es, will er nicht sagen, das sollte unterbleiben, auf keinen Fall. Nur, die eigentliche Zielrichtung ist das noch nicht. Und wenn es nur dabei bleibt, dann fehlt etwas. Eigentum verpflichtet. So steht es im Grundgesetz. Artikel 14 Absatz 2 lautet: Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Und hier in Vers 4: Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst, wer aber prophetisch redet, baut die Gemeinde auf. Das ist der entscheidende Maßstab. Wenn ihr fragt, sagt Paulus, was in einer bestimmten Situation die wichtigere Gabe ist, die passendere, dann fragt, was baut die Gemeinde auf? Und dann sagte er, Vers 5, ich wünschte, ihr würdet alle in Zungen reden, weit mehr aber ihr würdet prophetisch reden. Der Prophet steht höher in dieser Situation im Gottesdienst als der, der in Zungen redet. Es sei denn, der legt sein Reden aus, dann baut auch er die Gemeinde auf. Also seine Frage ist, was baut auf? Und in diesem Fall ist es das klare, verständliche Reden in die Situation hinein, in konkrete Situationen hinein, die der, der es sagt, vielleicht gar nicht kennen kann. Deswegen ist es ein prophetisches Reden. Das baut auch die anderen auf und deshalb gehört es in den Gottesdienst. Und da gehört nicht rein, was nur dich und Gott angeht und allen anderen unverständlich bleibt. So ist es ja auch in unseren Gebeten. Da beten wir auch nicht so, dass kein Mensch versteht, was wir meinen, weil sie den Hintergrund nicht kennen, sondern da beten wir so, dass es die anderen verstehen können. Und wenn wir nur mit Gott sprechen, dann müssen wir nichts erklären. Gott weiß es ohnehin, das kann für andere unverständlich sein. Aber das gehört dann nicht in das Öffentliche. Also die Frage, was nützt es allen, was bringt die Gemeinde weiter, was baut sie auf? Danach, sagt Paulus, könnt ihr entscheiden. Und das ist ja zunächst ein Bild, Gemeindeaufbau. Stein auf Stein wird ein Haus gebaut. Und in der Gemeinde ist es so, dass dann ein geistliches Haus entsteht. Stein auf Stein, Mensch auf Mensch. So wird die Gemeinde gebaut. Das ist Gottes Projekt und dafür hat er uns die geistlichen Gaben gegeben, dass wir dabei mittun. Vers 3, wer aber prophetisch redet, redet zu Menschen, er baut auf, er ermutigt, er spendet Trost. So passiert Aufbau Menschen werden konkret angesprochen, sie werden ermahnt und korrigiert, sie werden ermutigt, aufgerichtet, getröstet und gestärkt. Und Unverständliches hat diese Wirkung eben nicht. Auf andere jedenfalls nicht. Das heißt doch, sagt Paulus, unter einer Bedingung kann auch das Unverständliche in den Gottesdienst kommen, nämlich dann, wenn es verständlich gemacht wird, wenn es ausgelegt wird. Es sei denn, dieser legt sein Reden aus, dann baut auch er die Gemeinde auf. Und Paulus nennt das in seinen Listen auch als eigene Gabe, Auslegung von Sprachenrede. Das kann also auch ein anderer sein, der erkennt, was Gott damit sagt und der es für alle verständlich macht. Und dann werden die anderen auch durch diese Gabe ermutigt und aufgerichtet und getröstet und gestärkt. Also das ist der erste Grundsatz, nicht nur für sich genießen, sondern aufbauen. Das gilt von jeder geistlichen Gabe. Das gilt vom Glauben überhaupt. Zum Glauben gehört ja auch das Genießen. Es ist zum Beispiel schön, es ist gewollt, dass jemand im Gottesdienst für sich selbst etwas gewinnt, zur Stille findet, innerlich durchatmen kann, zu Gott hingezogen wird, vielleicht eine Last ablegen kann, ermutigt wird, getröstet, eine neue Hoffnung gewinnt und so weiter. Nur das ist eben nicht schon das ganze Leben des Glaubens, das, was einer persönlich davon hat. Er und Gott. Es gibt so eine genießerische Weise des Frommenseins, wo es nur darum geht, wo das schon alles ist. Und wenn ich es hier nicht richtig kriege, gehe ich woanders, wo ich mehr für mich kriege. Kriegen, genießen für mich und fertig. Eigentum verpflichtet. Und Gottes Gaben sind dazu da, dass wir sie auch für sein Projekt einsetzen, den Aufbau der Gemeinde. Also der erste Grundsatz, nicht nur genießen, sondern aufbauen. Der zweite Grundsatz, nicht verhüllen, sondern verständlich machen. Ich lese Vers 6. Was nützt es euch, Geschwister, wenn ich zu euch komme und in unbekannten Sprachen rede? Ihr habt nur etwas davon, wenn ich euch göttliche Wahrheiten enthülle oder Erkenntnis bringe oder Weissagung oder Lehre. Für euch, sagt Paulus, ist die äußere Form wichtig, wie ungewöhnlich das ist, wie übernatürlich das ist, was da passiert, wie sehr die Leute darüber staunen. Und Paulus sagt, vorsichtig, werdet nicht nur nach der äußeren Erscheinungsform, sondern nach dem Nutzen für alle. Entscheidet vom Ziel her, von der Frucht. Gottesdienst hat ein Ziel. Und von diesem Ziel aus kann man solche konkreten Fragen entscheiden. Und nicht nur nach persönlichem Geschmack, aus dem Bauch heraus, nach Gefühl oder Gewohnheit, sondern nach dem Ziel, der Frucht. Und für dieses Ziel braucht es eine klare, eine verständliche Sprache. Vers 6. Ihr habt nur etwas davon, wenn ich euch göttliche Wahrheiten enthülle oder Erkenntnis bringe oder Weissagung oder Lehre. Und in anderen Bereichen, sagt Paulus, ist es doch auch so. Vers 7. Denkt an die Musikinstrumente, an eine Flöte oder Harfe. Wenn sich die Töne nicht deutlich unterscheiden, kann keiner die Melodie erkennen. Und wenn der Trompeter ein unklares Signal gibt, wird keiner zum Kampf antreten. Bei euch ist es genauso. Wenn ihr undeutliche Laute von euch gebt, kann keiner verstehen, was ihr sagt, und ihr werdet in den Wind reden. Es gibt unzählige Sprachen in der Welt. Jedes Volk hat seine eigene. Aber wenn ich die Sprache nicht kenne, ist der Sprecher für mich unverständlich und ich bin es für ihn. So die Beispiele von Paulus, und er sagt, Undeutliches baut nicht auf, schade um die Mühe. Und damit ist dieser Grundsatz eigentlich klar, nicht verhüllen, sondern verständlich machen. Nun kennt Paulus seine Korinther und er hört schon ihre Einwände im Ohr klingen. Verständlich sein, Verstand. Ich höre immer nur Verstand, Verstand, Verstand. Darauf kommt es doch nun wirklich nicht an im Glauben, Paulus. Auf Gottes Geist kommt es an und auf nichts anderes. Und gerade du müsstest es doch eigentlich wissen. Verstand, das ist doch etwas Natürliches, das haben doch die anderen auch. Dem kannst du doch unmöglich so viel Gewicht beimessen. Verstand und Geist, das passt doch nicht zusammen. Das Übernatürliche ist entscheidend, darauf kommt es an. So ungefähr könnte sich Paulus das vorgestellt haben. Jedenfalls darauf reagiert er jetzt. Und er sagt falsch. Ihr stellt da einen falschen Gegensatz auf. Geist gegen Verstand. Wo Geist ist, ist nicht Verstand. Und wo Verstand ist, ist nicht Geist. Das ist ein Gegensatz, wo keiner ist. Beides gehört zusammen, sagt Paulus. Geist und Verstand. Gefühl und Denken. Erlebnis und Verstehen. Vers 15. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Also meint nicht, dass der Geist unverständlich sei und lasst euren Verstand nicht geistlos sein. Das gehört zusammen, Geist und Verstand. Das ist kein Gegensatz. Nur Geist und der Verstand taugt nichts, das mag vielleicht besonders geistig klingen, aber es verhindert das Ziel von Gottes Projekt, vom Aufbau der Gemeinde. Und wo der Heilige Geist wirkt, sind wir ganz einbezogen mit allem, was uns ausmacht. Unser Geist, unser Körper, unser Gefühl, unser Bewusstes, unser Unbewusstes. Also auch unser Verstand, der bleibt auch nicht, was er vorher war, wenn wir zu Gott kommen. Der wird auch erneuert und verwandelt. Geist und Verstand gehören zusammen. Der Theologe Karl Barth hat das so ausgedrückt: Es gibt keinen intimeren Freund des gesunden Menschenverstandes als den Heiligen Geist. Es gibt keinen intimeren Freund des gesunden Menschenverstandes als den Heiligen Geist. Also der Geist Gottes verdrängt nicht den natürlichen Verstand. Er schaltet ihn nicht aus, sondern er gebraucht ihn, er benutzt ihn. Und Abwesenheit von Verstand ist nicht verstärkte Geistlichkeit, sondern ein Mangel, der das Wirken des Heiligen Geistes behindern kann. Nun könnte man sagen, naja, der Paulus, das ist eben ein Intellektueller. Ist doch klar, dass der Wert auf Verstand legt und ihn betont. Ne? Und wenn mir jemand etwas madig macht, was mir wichtig ist, na, ist doch klar, dass mir das dann sauer aufstößt. Aber der Grund, dass er hier das betont, ist wohl ein anderer. Paulus wendet sich gegen die Einseitigkeit, die darin liegt. Die Korinther, die haben den Verstand abgewertet, also legt Paulus darauf sein Gewicht, um das zu korrigieren, sodass der ganze Mensch wieder offen ist für Gott. Wir denken daran, was Jesus gesagt hat, was ist das größte Gebot? Du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit all deiner Kraft und mit deinem Verstand und mit allem, was zu dir gehört. Das wird ja noch viel ausführlicher. Der ganze Mensch mit allem, was ihn ausmacht, soll zu Gott kommen. Und wenn da etwas abgewertet wird, dann sagt Paulus, das gehört mit rein. Dass wieder der ganze Mensch offen ist für Gott, dass sich der ganze Mensch von Gott gebrauchen lässt und nicht vorher ein Stück von sich aussortiert, bevor er zu Gott geht. Egal welches Stück das sein mag. Darum geht es ihm. Und ich glaube, bei uns ist es vielleicht häufig andersherum. Gerade im evangelischen Sektor, da wird der Verstand sehr betont. Da ist das Problem nicht, dass man sagt, Verstand taugt nichts. Das ist auch kein Schaden, den zu betonen. Aber da kommen oft andere Regionen unseres Menschseins im Glauben wenig vor. Unser Gefühl, unser Erleben, das Unartikulierte, was man noch nicht mit Worten ausdrücken kann. Da wird anderes aus dem Glaubensleben aussortiert oder an einen niedrigen Rang verwiesen. Und das ist wieder einseitig, nur andersrum. Und ich bin überzeugt, in dem Fall würde Paulus die andere Seite betonen. Weil er sagt ja, was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will beten auch mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, ich will auch Lob singen mit dem Verstand. So sollen wir zu Gott kommen. Nicht scheibchenweise, nur ein Teil von uns, sondern ganz mit Gefühl und Verstand. Bewusst und unbewusst, kontrolliert und spontan. Das alles umfasst der Geist Gottes. Also das war der zweite Grundsatz, nicht verhüllen, sondern verständlich machen. Keine Einseitigkeit, sondern ganz zu Gott kommen, mit allem, was uns ausmacht. Und dann nennt Paulus noch einen dritten. So wie wir unsere Gaben gebrauchen, das soll nicht abschließen, sondern das soll öffnen. Bei dem, was ihr macht, sagt er, wie ihr eure Gaben anwendet, wie ihr euren Glauben lebt, sollt ihr nicht nur an euch denken, wir unter uns, sondern ein wesentlicher Maßstab ist die Frage, welche Wirkung hat das auf Außenstehende? Und das spielt er ganz ausdrücklich gleich zweimal durch. Vers 16. Denn wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst? Die Stelle des Unkundigen, das sind ja erstmal Christen, die diese Gabe nicht haben, die das deshalb nicht verstehen können, was da gesagt wird. Und ein öffentliches Gebet im Gottesdienst, da will sich ja die ganze Gemeinde dahinter stellen und sagen, ja, genau, das stimmt, so soll es sein. Amen. Das bedeutet Amen. Und nicht, ich verstehe zwar nichts, aber du wirst schon recht haben. Vers 17, denn du sagst wohl gut Dank, aber der andere wird nicht erbaut. Das mag dir gut tun, aber die anderen haben nichts davon. Und genau die anderen sollen aufgebaut werden. Das ist doch das Ziel. Und wer das alles nicht kennt, der soll verstehen, was gesagt wird. Das ist nicht nur wichtig beim Sprachengebet, das ist wichtig bei allem, was im Gottesdienst gesagt wird. Wo reden wir so, dass es nur Eingeweihte verstehen? Jedenfalls, wenn andere da sind. Die kriegen dann zu hören, die LKG, und sagen, was ist die LKG? Keine Ahnung, nie gehört. Oder kriegen zu hören, dieses und jenes Lied, das werdet ihr fast alle kennen. Und die sagen, nee, ich habe es noch nie gehört. Irgendwie gehöre ich vielleicht doch nicht ganz dazu. Obwohl wir uns da ja schon Mühe geben, verständlich zu sein. Und Paulus sagt, ja, versucht mal mit den Ohren eines Gastes zu hören. Also schon, wenn jemand diese Gabe nicht hat, für die müsst ihr mitdenken, dass die mitkommen, dass die etwas davon haben, dass die verstehen und Amen dazu sagen können. Nicht abschließen, sondern öffnen. Und das gilt erst recht für Gäste von außen. Und das ist so wichtig für Paulus, dass er es nochmal ausführlich durchspielt. Vers 23. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und es kommen Unkundige oder Ungläubige herein, stellt euch das mal vor, sagt er, wie reagieren die? Wie wirkt das, was ihr tut im Gottesdienst, was ihr sagt, was ihr betet, was ihr singt, wie ihr mit ihnen umgeht, auch vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst, wie wirkt das auf die? Auf Nichtchristen oder auch nur auf Leute, die sich nicht so gut auskennen. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden und es kommen Unkundige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Die kommen, die sehen was, die hören was, was durchaus Sinn hat. Es kommt ja von Gott, aber sie verstehen diesen Sinn nicht. Und sie sagen, wo bin ich denn hier reingeraten? Und dann gehen sie und kommen nicht wieder. Und ein Mensch, der berufen ist, eingefügt zu werden in die Familie Gottes, in den Bau Gottes, ist wieder weg. Und dann spielt Paulus den positiven Fall durch. Vers 24. Wenn sie aber alle prophetisch reden und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein und der würde von allen geprüft und von allen überführt, was in seinem Herzen verborgen ist, wird er offenbar. Und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wirklich unter euch ist. Da kommt jemand mal rein, will sich das mal ansehen und kriegt plötzlich mit, Mensch, hier geht es ja um mich. Das ist ja genau meine Frage, was hier besprochen wird. Das ist genau mein Problem. Das, was hier gesagt wird, das trifft den Punkt. Das hilft mir wirklich weiter. Und dabei kennen die mich doch überhaupt nicht. Vielleicht ist da doch was dran mit dem Gott und so. Vielleicht muss ich mir das nochmal genauer anhören. Wann ist das nächste Mal? Also es geht um mehr als nur Verstehen mit dem Kopf. Das Ziel ist, dass jemand, der mal reinschaut, merkt, hier geht es um mich. Hier ist wirklich Gott unter euch. Hier wird nicht nur von Gott geredet, hier tut Gott etwas. Also es geht nicht darum, uns anzubiedern, uns so anzupassen, dass zwar alles verständlich und vertraut ist für andere, aber dass wir uns auch nicht mehr unterscheiden von irgendwelchen anderen Angeboten. Dann finden uns die Leute zwar nicht mehr komisch, aber überflüssig. Sie sollen verstehen und sie sollen erleben, hier ist Gott dabei. Hier ist Gott am Wirken. Und ich bin gemeint. Und wenn ihr fragt, wie sollen wir umgehen mit unseren Gaben, welche sollen wir einsetzen, welche nicht, in einer bestimmten Situation, dann, sagt Paulus, stellt euch diese Frage. Wie wirkt das auf Unkundige, die dabei sind, auf Nichtchristen, die dabei sind? Versetzt euch in ihre Lage. Vielleicht habt ihr das alles schon mal erlebt. Es gibt einen Trick, wie man das sehr bewusst merkt, wie neue empfinden. Bring mal einen mit, den du kennst, und setz dich daneben. Mir geht es dann jedenfalls so, dass ich alles viel stärker mit seinen Augen sehe, mit seinen Ohren höre. Dann zucke ich zusammen bei Dingen, die mich sonst überhaupt nicht jucken. Und ich freue mich mehr als sonst, wenn es offen, fröhlich und verständlich zugeht. Und frage ihn hinterher, wie es war. Nicht abschließen, sondern öffnen. Das sind die drei Grundsätze, die Paulus seiner Antwort zugrunde legt. Und an denen können wir uns auch orientieren, wenn wir Fragen zu entscheiden haben, was ist hier das Richtige? Was sollte hier eingesetzt werden? Was kommt hier nach oben und was in dieser Situation eher nicht? Nicht nur genießen, sondern aufbauen, Eigentum verpflichtet. Mit der Frage, baut es auf, nützt es, dann ist es richtig. Und das Zweite, nicht verhüllen, sondern verständlich machen. Keine Einseitigkeit, sondern zu Gott kommen mit Geist und Verstand, mit allem, was uns ausmacht. Und das Dritte, nicht abschließen, sondern öffnen. Die Frage, wie kommen Leute damit klar, die meine Gabe nicht haben? Und vor allem, wie wirkt das auf Nichtchristen, auf die Menschen, die Gott aufnehmen will in seine Familie. Denn das, was wir tun, wie wir umgehen mit seinen Gaben, mit seinen Geschenken, das soll dem dienen, dem Aufbau der Gemeinde. Stein auf Stein, Mensch auf Mensch. Das ist Gottes Projekt. Dafür hat er uns mächtige Gaben geschenkt. Und wenn wir uns da hineinnehmen lassen, dann hat unser Wirken Gewicht. Dann hat unsere Gemeinde Gewicht für ihre Umgebung. Dann tun wir das Sinnvollste und Erfüllendste, was überhaupt möglich ist. Amen.